In der Reihe der messianischen Psalmen, die wir miteinander anschauen, kommen wir jetzt zu Psalm 72. Wir haben ja bisher immer speziell das erste Kommen Jesu angeschaut, aber wir haben auch immer wieder gemerkt, dass man das nicht einfach so trennen kann, denn viele messianische Stellen im Alten Testament, die sprechen sowohl von dem leidenden als auch dem herrschenden Messias, weil es eben eine Person ist. Man hat ja im Judentum versucht, das aufzusplittern, und so entstand die Idee von zwei verschiedenen Messiasen: der Messias, Sohn Josefs, der leiden würde, genauso wie Josef gelitten hat. Er war der Verworfene von seinen Brüdern. Und der herrschende Messias, den hat man bezeichnet als Maschiach ben Josef, ben David, der Messias, Sohn Davids. Aber wenn wir uns überlegen, Josef war ja derselbe, der gelitten hat und später zum Herrscher wurde. Nicht nur über die Heiden in Ägypten, sondern auch über seine eigenen Brüder. Und David war nicht immer der herrschende David, sondern früher war er der Verfolgte von Saul und der Armee Israels. Verfolgte, also der verworfene David, wird später der herrschende David. Und so haben wir in beiden Personen effektiv beide Seiten drin. Zuerst das Leiden, das Verworfensein, dann das Herrschen. Und so kann man das eben nicht auseinanderreißen. Der Messias ben Josef ist derselbe wie der Messias oder Maschiach ben David. Und interessant ist ja, der Herr Jesus war bekannt als Sohn des Josef. Josef war ja sein Pflegevater. Dadurch, dass er eben Maria geheiratet hatte, wurde Josef der legale Pflegevater. Und so war der Herr Jesus bekannt als der Sohn Josefs. Und effektiv in Johannes 1 kommt jemand und sagt: Wir haben den gefunden, von welchem Moses in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn Josefs, den von Nazareth. Also wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs. Das ist Johannes 1, Vers 45. Und es ist auch so, Maria stammt ja von König David ab, allerdings nicht wie Josef über die Königslinie. Josef stammte von David über Salomo, Rehabeam, Abia, Asa und so weiter ab. Das war die Linie der Könige. Aber Maria über einen Bruder von Salomo, über Nathan. Also über viele, viele Generationen zurück waren Maria und Josef verwandt, bis auf David 1000 Jahre zurück. Und so ist der Herr Jesus effektiv der Messias ben Josef und der Messias ben David. Jetzt im Psalm 72 steht eben seine Herrschaft im Vordergrund, aber wir werden sehen, das hat auch einen Zusammenhang mit seinem ersten Kommen, denn er ist ja auch beim ersten Kommen erschienen als König. Lesen wir mal den Psalm 72 durch. Danke. Von wem stammt dieser Psalm?
Salomo.
Oh. Wo steht? Gerade am Anfang, ja? Und die anderen, die sagen David, steht bei Ihnen am Anfang David? Ja, es ist so, im Hebräischen steht einfach am Anfang des Psalmes Lishlomo. Und Le heißt für oder von. Oft bei den Psalmen steht eben Mizmor Le David. Das ist ein Psalm von David. Es steht nicht Mizmor David, denn das würde heißen der Psalm Davids. Aber der Herr, der David hat ja viele Psalmen geschrieben, darum schreibt er Mizmor le David, ein Psalm von David. Aber das le ist eben mehrdeutig und es kann heißen für oder von. Und nun in diesem Fall heißt dieses le eben für, weil der Schluss klar macht, der letzte Vers, dass es sich hier um ein Gebet Davids handelt. Vers 20, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Heißt das, dass nun nach Psalm 72 keine Psalmen Davids mehr kommen? Wie? Ja, wo haben wir zum Beispiel später noch Psalmen Davids? Also, haufenweise, ja. Danke. Das muss also etwas anderes bedeuten. Die Erklärung ist eigentlich diese: Hier betet David wofür?
Für den König.
Für welchen König? Ja, er spricht ja wirklich hier über Salomo. Dass der Psalm für Salomo ist, ist klar. Lishlomo, für Salomo. Aber für wen betet er da konkret? Wenn er sagt, Vers 17, sein Name wird ewig sein. Solange die Sonne besteht, wird fortdauern sein Name. Das ist der Messias, klar. Der Messias, eben der Sohn Davids, der am Ende der Zeit regieren wird. Und so hat David diesen Psalm für Salomo gedichtet, weil Salomo gewissermaßen ein Vorgeschmack war auf diesen letzten König des Friedens. Und was heißt eigentlich Salomo? Hebräisch Shlomo? Oder einfach Friede, ja? Oder der Friedliche, oder Mann des Friedens, oder Friedemann. Ja? Es ist einfach die Wurzel Shalom drin. Davon leitet sich auch das Wort Shalom ab, Friede, und dann eben Shlomo. Also Friede, für Friedemann, aber im Blick auf den, der wirklich Frieden bringen wird, im Blick auf den, den Jesaja nennt, Sar Shalom, Fürst des Friedens. Nämlich in Jesaja 9, Vers 6, können wir kurz aufschlagen. Wer liest, bitte?
Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids.
Ach so, das ist ein bisschen eine andere Zählung. Das macht nichts, dann wäre das ein Vers vorher. Ja. Ja, also das ist der Messias mit vier weiteren Namen. Und zwar, man beachte immer, sind viermal Doppelnamen. Wunderbarer Berater, starker Gott, Elgibor, Vater der Ewigkeit, Aviad und Friedefürst, Sar Shalom. Im Hebräischen immer zwei Wörter, jeder Name. Also der Fürst des Friedens. David hat viel gekämpft. Er hat alle Völker rundherum hat er besiegt und hat damit ein Riesenreich aufgebaut, eine Ausdehnung, wie Israel sie nie kannte zuvor. Und Salomo konnte dann in diesem Reich regieren als Friedefürst, denn in seiner Zeit war eben Ruhe, weil David alle Feinde besiegt hatte. Und so konnte sich Salomo eben auf den Bau des Tempels in Jerusalem konzentrieren. Und damit wurde eben Salomo eigentlich zum Vorgeschmack für diese Friedensherrschaft, die der Messias, eben der Fürst des Friedens, nach Jesaja 9,6 einmal bringen sollte. Und natürlich weist auch David hin auf den Messias, denn der Herr Jesus wird ja zuerst kommen, wenn er als König der Welt erscheinen wird, und er wird alle Feinde besiegen. Also in einer ersten Phase wird der Herr alle Nationen, alle Mächte und Bündnisse, die sich gegen Gott erheben, wird er besiegen, und so entsteht dann die Basis für ein Friedensreich. Und so hat der Herr Jesus also in einer ersten Phase eine davidische Herrschaft, und dann wird er eine salomonische Herrschaft üben. Und in dieser salomonischen Herrschaft wird er den dritten Tempel nach Ezekiel bauen. Genauso wie Salomo den ersten Tempel baute, so wird der Herr Jesus dann den dritten Tempel in seiner ganzen Ausdehnung von 1,5 auf 1,5 Kilometer nach Ezekiel 14 bis 48 eben ausbauen. Und so hat also David für Salomo diesen Psalm geschrieben, ist ein Gebet im Blick auf das Friedensreich des Messias, aber Salomo kannte bereits in seiner Zeit einen Vorgeschmack von diesem Friedensreich. Und wie lange sollte dieses Friedensreich dauern? Wie? Nach Psalm 72 meine ich. Ja, also holen wir diese Stellen zusammen. Wo steht das, solange wie die Sonne scheint? Liest du gerade nochmals vor?
Und ihr möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond leuchtet, von Geschlecht zu Geschlecht.
Jawohl, also über Generationen hinweg, solange die Sonne besteht, solange der Mond besteht. Noch eine Belegstelle? Nein, nur jetzt Psalm 72. Nur Psalm 72. Ja, was steht dort?
In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist.
Jawohl. Und noch eine dritte Belegstelle.
Vers 17.
Ja, genau.
Der Name soll ewiglich bleiben, soll sprossen, solange die Sonne scheint.
Und dann?
Mit seinem Namen sollen sich Segen wünschen, alle Geschlechter der Erde, und alle Völker sollen ihn glücklich preisen.
Genau. Also auch wieder, solange die Sonne besteht. Und im Neuen Testament finden wir eben diese Angabe der 1000 Jahre. Nämlich wo? Das findet man im Alten Testament nicht, diese 1000 Jahre. Man findet zwar diese Auffassung, nebst verschiedenen anderen Auffassungen im Talmud, also in der rabbinischen Literatur, gibt es die Auffassung bei einem Rabbi Eliezer, dass dieses Reich 1000 Jahre dauern würde. Aber wirklich biblisch offenbart ist das in Offenbarung 20. 6-mal werden diese 1000 Jahre da erwähnt. Können wir das kurz aufschlagen? Offenbarung 20, Vers 1. 2. Petrus 3, Verse 7 bis 10.
Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Ja, sehen wir die Übereinstimmung mit Offenbarung. Also das Ende der Schöpfung fällt zusammen mit der Zeit, wenn die Menschen, die gottlosen Menschen, vor den großen weißen Thron gestellt werden. Jetzt weiter, Vers 8.
Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht,
Jetzt noch ein bisschen weiter.
Wenn dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Jawohl, jetzt werden hier diese neuen Himmel und diese neue Erde erwähnt. Und das folgt ja in Offenbarung 21 eben gerade auf die unsere verlesenen Verse. Offenbarung 21, 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Dann beschreibt Johannes in weiteren Versen diese neue Schöpfung. Und hier wird erklärt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber was geschieht mit der Schöpfung vorher? Was haben wir jetzt gelesen? Können wir es kurz zusammentragen? Was schmilzt? Die Elemente, ja. Und noch was? Die Elemente verschmelzen. Und was noch? Die Werke. Was geschieht mit ihnen? Die Werke werden verbrannt. Die Himmel werden einfach vergehen, steht, oder? Vergehen. Und weiter, was wird noch gesagt?
Sie wird nicht mehr zu finden sein.
Ja, also jetzt in 2. Petrus 3, was nur an dieser Stelle. Eben, wenn sie vergehen, werden sie auch nicht mehr gefunden werden, klar. Aber was wird noch konkret gesagt von den Elementen? Ja, die Elemente im Brande werden aufgelöst und die Elemente werden verschmelzen. Wie? Ja, aber werden verschmelzen. Gut, und Vers 11 sagt sogar allgemein, alles aufgelöst. Nun, interessant ist ja Folgendes. Petrus war ein Fischer aus dem ersten Jahrhundert, aus Galiläa. Und er schreibt hier über die Elemente, die aufgelöst werden. Das ist doch allerhand. Weil natürlich in der griechischen Philosophie kannte man den Begriff der Atome. Die Atomlehre in der griechischen Philosophie besagte, alles besteht aus kleinsten Einheiten. Atomon heißt das Unteilbare, also aus kleinsten unteilbaren Grundelementen. Und da brauchte man noch 2000 Jahre in der Wissenschaft, bis man feststellte, im 20. Jahrhundert, nein, diese Grundelemente der Materie, die sind nicht unteilbar, sondern die können gespalten werden. Und so wurde die Atombombe erfunden im 20. Jahrhundert. Also das ist moderne Physik des 20. Jahrhunderts, Elemente können aufgelöst werden. Aber dann gibt es eine unerhörte Energie und Feuerentwicklung. Und genau das lesen wir hier. Im Brande werden die Elemente aufgelöst. Mit Gekrache werden die Himmel vergehen. Woher konnte er das wissen? Petrus. Und noch mehr, er sagt nicht nur, die Elemente werden aufgelöst, sondern die Elemente werden zerschmelzen. Ja, und was ist das? Das kennen wir auch. Aber auch erst in der Physik des 20. Jahrhunderts.
Kernfusion.
Man nimmt ja an, dass die Sonne die Energie produziert durch Verschmelzen von Atomkernen. Eben durch Kernfusion. Ich sage, man nimmt an, meistens liest man ganz selbstverständlich, Sonnenenergie entsteht durch Kernfusion. Aber es ist eben so, bei der Kernfusion entstehen Abfallprodukte. Und die werden ja dann hinausgeschleudert, werden ins All, und die müsste man auch auf der Erde nachweisen. Und das Problem ist, man weist viel zu wenig von denen nach. Das heißt, es besteht immer noch ein Zweifel, wie die Sonne wirklich die Energie produziert. Es könnte sein, Kernfusion, und Tatsache ist ja, es wird eine unerhörte Energie erzeugt im Feuer. Aber es ist nicht mal ganz 100% klar. Also wir wissen eigentlich so wenig, dass wir sagen müssen, wir wissen nicht mal 100%, wie die Sonne die Energie erzeugt. Aber wir wissen, dass Kernfusion eben dieses Resultat haben würde. Und dass Kernfusion eben effektiv zu Energiegewinnung führt. Und genau diese beiden Punkte erwähnt Petrus. Und es kommt noch was dazu. Er braucht nicht das Wort für Elemente Atomon, das eigentlich falsch ist. Immer wenn wir von Atomenergie sprechen, sagen wir eigentlich etwas Falsches. Wir sagen dann Energie des Unteilbaren. Und dabei wissen wir ganz genau, das Unteilbare ist gar nicht unteilbar. Es muss ja gerade zur Atomenergie gespalten werden. Aber Petrus benutzt ein anderes Wort, Stoicheion. Das bezeichnet auch im Griechischen ein Grund, das Grundelement der Materie. Aber es hat nicht diese falsche Nebenbedeutung, das Unteilbare. Stoicheion kann zum Beispiel auch benutzt werden für die Buchstaben des Alphabets. Das sind die Grundeinheiten der geschriebenen Sprache, oder? Dieses Wort benutzt er. Wir kennen das Wort Stoicheion als Fremdwort in der Chemie, in der Stöchiometrie. Was ist das? Ja, die Lehre, wie man die einzelnen Atome zusammensetzt zu Molekülen. Also zum Beispiel Wasserstoff, 2 Sauerstoff, das gibt dann H2O. Das ist die Lehre der Stöchiometrie. Und dieses Wort Stoicheion benutzt Petrus. Also ganz gewaltig, das ist ein klarer Beweis für die Inspiration des zweiten Petrusbriefes. Und interessant, die liberale Theologie sagt, der zweite Petrusbrief sei eine Fälschung. Das sei gar nicht von Petrus geschrieben worden, sondern von einem Lügner. Die sagen nicht Lügner, die sagen eben von einem, der unter einem Pseudonym geschrieben hat. Aber Pseudonym heißt ein Lügenname. Ja? Das Wort griechisch Pseudonym heißt Lügenname. Aha, ein gefälschter Brief. Nein. Wir erkennen aus dem Brief selber, der ist inspiriert. Denn so etwas kann nur jemand sagen, offenbaren, der eben vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und noch mehr ist er so erstaunlich. Er sagt, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Was bedeutet das? Wie? Ja, ich würde es nicht so krass sagen, man kann nicht nach unserer Zeit gehen. Wir gehen ja die ganze Zeit nach unserer Zeit, oder?
Ja, aber die Zeit Gottes ist
anders. Ja, Gottes Zeit ist anders. Ja, und wie anders? Man kann sogar noch krass. Wie?
Er steht außerhalb unserer Zeit.
Ja, er ist der Zeit nicht unterworfen. Das ist der Punkt. Also die Zeit ist nicht etwas Unzuverlässiges, aber sie ist eine Größe, der Gott selber nicht unterworfen ist. Nur Geschöpfe sind der Zeit unterworfen. Eben wir Menschen, die Tiere, Pflanzen. Und darum haben wir einen Anfang, wir vergehen und ein Ende. Und wie ist es eigentlich mit den Engeln? Sind die auch der Zeit unterworfen oder nicht? Wie? Ich habe jetzt auch zwischendurch das Gegenteil gehört. Ja, das muss man einfach belegen. In Daniel 10. kommt ein Engel 3 Wochen später, nachdem Daniel gebetet und gefastet hat, und er sagt, er sei aufgehalten worden. Der Engelfürst von Persien habe ihm Widerstand geleistet. Und das ging bis dann Michael, einer der ersten Fürsten, einer der Erzengel, ihm zu Hilfe gekommen sei. Und so habe er den Sieg davongetragen. Und jetzt sei er also gekommen mit der Botschaft Gottes. Also Engel sind ganz klar. Raum und Zeit unterworfen. Die sind nicht überall zur gleichen Zeit. Und das ist auch beim Teufel ersichtlich in Hiob 1, als die Engel vor Gott erscheinen, die Söhne Gottes. Gott stellt die Frage, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Sagt Gott. Also macht ganz klar, der Teufel ist ständig auf Weltreisen. Er ist nicht überall gleichzeitig. Und natürlich ist er mit seiner Macht präsent überall, aber weil er eben die mitgefallenen Engel hat, die Dämonen, die sind überall stationiert. Und die sind nicht ständig auf Wanderschaft. Zum Beispiel der besessene Gadarener in den Evangelien, der war ja besessen von einer Legion Dämonen. Eine römische Legion umfasst ungefähr 6000 Soldaten. Und als der Herr Jesus dorthin kommt, nach Gadara, gegen das Südende des Sees Genezareth, da sagen diese Dämonen, er soll sie nicht aus diesem Gebiet wegschicken. Sondern wenn er sie schon austreibt, dann soll er sie doch bitte in diese Schweineherde gehen lassen. Die wollten nicht weggehen. Die wollten in diesem Gebiet von Gadara bleiben. Aber eben der Teufel reist herum. Damit kann man ableiten, alle Geschöpfe sind Raum und Zeit unterworfen, nur Gott nicht. Das ist seine Ehre und darum heißt er gegen 7000 Mal im Alten Testament Yahweh, der Seiende, der Unwandelbare. Und so kann man sich das menschlich so vorstellen, auf einem langen Tisch die ganze Heilsgeschichte ausgebreitet, am Anfang, auf der linken Seite, die Schöpfung, Sündenfall, die Generation bis zur Flut, dann Turmbau von Babel und so weiter, bis schließlich zum tausendjährigen Reich, neue Himmel und neue Erde. Vor Gott ist alles ausgebreitet. Er ist diesem Wechsel nicht unterworfen. Und darum wusste er auch immer ganz genau im Voraus, was geschehen wird. Und so konnte Gott aufgrund seiner Vorkenntnis, konnte er auch eben Menschen auserwählen, zuvor bestimmen und so weiter. So ist eben für Gott ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, für Gott ist dieser Zeit, diesem Wechsel der Zeit nicht unterworfen. Und das ist ja eigentlich ein Gedanke, der muss ja früher immer völlig absurd gewesen sein. Ja, wie geht das? Die Zeit ist doch etwas, das außerhalb von uns ist. Wir können auf die Uhr schauen, auf Schweizer Uhr. Jetzt ist eine Sekunde, wieder eine Sekunde, wieder eine Sekunde. Es geht doch immer weiter. Man kann doch nicht sagen, jemand ist diesem Ablauf nicht unterworfen. Der Ablauf ist ja da. Also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, bis dann eben dieser Albert kam, Einstein, und er hat gesagt, die Zeit ist effektiv abhängig von dem Raum und ist auch abhängig von der Masse, der Materie, ist nicht unabhängig und ist auch abhängig von der Geschwindigkeit. Also wenn man mit fast Lichtgeschwindigkeit vorwärts geht, dann wird die Zeit eigentlich fast auf Null runtergebremst. Mit Lichtgeschwindigkeit bleibt sie auf Null. Das ist völlig absurd. Hätte man früher gedacht, und heute ist es klar. Die Zeit ist nicht absolut, sie ist relativ. Und das hat dieser Fischer, Petrus, vor 2000 Jahren so aufgeschrieben. Das ist ein wunderbarer Erweis für die Inspiration der Bibel, für die Inspiration des zweiten Petrusbriefes. Und so erklärt uns also Petrus, dieses Weltall wird nicht in der Starre enden, wie das die Evolutionisten meinen und die Atheisten, sondern der Zeitpunkt kommt, wo Gott aktiv alle Elemente auflösen wird und zerschmelzen wird. Die Werke auf dieser Erde werden verbrannt werden. So demütigend für alle Künstler. Ja, denn man schafft ja möglichst für die Ewigkeit. Und ich meine, wer hat das am besten gekonnt, wenn nicht die alten Ägypter? Ihre großartigsten Werke, die wurden in der Frühzeit gemacht, diese Pyramiden in Giza, Cheops und so weiter, die Chephren, die gehören zu den Ältesten. Die sind also kurz nach der Sintflut sind die gemacht worden, aber heute haben wir ein echtes Problem mit der Erhaltung dieser Kunstwerke. Aber das wird alles einmal verschwinden. Und alles, was wir machen, es wird verschwinden. Und es ist sowieso ein Problem, wie halten wir unsere Dinge fest? Was man geschrieben hat von Hand auf Papier, das Papier vergilbt und geht zugrunde oder im Brand wird es, wenn es irgendwo brennt, ist es auf immer verloren. sind ja schon wertvolle Bibliotheken ausgebrannt, nicht wahr? Und heute versucht man das mit Digitalisieren. Und ich weiß noch vor Jahren, wie man gesagt hat, dass die CDs kamen. Das ist eine tolle Sache. Das bleibt immer gleich. Und die Schallplatten, die verkratzen und die kann man dann bald wieder fortwerfen. Aber CD ist absolut super. Und dann ging es ein bisschen, dann sagt man uns, ah nein, da muss man aufpassen, dass kein Licht darauf kommt und man muss die am besten immer im Dunkeln lagern und nicht mit Staub in Verbindung bringen. Geht gar nicht. Ständig muss man jetzt wieder rüber kopieren auf neue CDs, damit man die Bilder nicht verliert, nach kürzester Zeit. Also am besten wieder auf Keilschrifttafeln zurückgehen. Wenn die verbrennen, dann bleiben sie erst recht ein paar tausend Jahre erhalten. Also was Informationserhaltung über Jahrtausende hin anbetrifft, sind die Keilschrifttafeln wirklich optimal. Aus Ton. Aber eben, alles, sagt 2. Petrus 3, wird verbrannt werden. Alles wird vergehen, was Menschen geschrieben haben, was Menschen als Kultur gemacht haben, was sie gemalt haben und was sie gebaut haben. Alles geht kaputt. Alles wird verbrannt, wird aufgelöst. Wie? Ja. Alles, was mit der Sünde in Verbindung ist, wird verschwinden. Genau. Aber es ist auch so, auch das, was wir als Gläubige hier machen, und diese Werke, werden, jemand ist Handwerker als Schreiner, es wird vergehen, ein anderer baut Häuser, es wird auch das wird alles vergehen. Und was wirklich bleibt, ist das, was unter dem Segen Gottes gewirkt ist und schließlich Folgen haben wird für die Ewigkeit. Und auch der Lohn, den der Herr geben wird für das, was wir tun, zu seiner Ehre, der wird bleiben.
Deswegen heißt es ja, wir sollen Schätze sammeln im Himmel.
Genau. Der Jesus erklärt, dort gibt es auch keine Diebe. Und es gibt auch keine Motten. Und es gibt auch keinen Rost, der das Metall eben zerstört. Und die Schätze im Himmel, die überdauern eben auch die Auflösung des Alls. Also das ist so eindrücklich. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann ist das tausendjährige Reich vorbei. Und wie ist es dann? Gibt es dann keine Herrschaft mehr? Was ist dann? Der Jesus regiert 1000 Jahre auf dieser Erde. Also Psalm 72 sagt, solange der Mond besteht, solange die Sonne besteht. Aber was ist nachher? Alle miteinander. Einzeln ist besser. Ja, das ist ganz am Schluss vom tausendjährigen Reich. Da gibt es noch diesen Aufstand, den Gott aber durch sein Gericht beenden wird. Und dann wird die ganze Schöpfung aufgelöst. Die Gottlosen erscheinen vor dem großen weißen Thron. Und Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber jetzt, was ist denn mit der Herrschaft Gottes? In 2. Petrus 1 haben wir die Antwort. 1 Vers 11. Ja, natürlich, aber da wird etwas ganz Interessantes gesagt diesbezüglich. Wer liest Vers 11?
Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Ja, das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Reich ist Basileia auf Griechisch, das bedeutet eigentlich Königreich. Also das Wort König ist drin. Im deutschen Reich ist ein bisschen zu schwach. Basileia hängt ja zusammen mit Basileus. Basileus heißt der König. Und Basileia ist eben das Reich des Königs, das Königreich. Und hier haben wir auch diesen Ausdruck, das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also der Herr Jesus wird regieren während dem tausendjährigen Reich. Das ist 1000 Jahre auf der Erde. Aber dann geht es weiter auf der neuen Erde und der neuen Schöpfung. Das wird ewig sein. Und noch eine Stelle, Offenbarung 22, Vers 5.
Wird nicht mehr sein. der Herr, Gott, wird ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja. Nicht, sie werden herrschen 1000 Jahre. Das hatten wir in Kapitel 20. Aber hier steht, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder man kann auch übersetzen, in die Zeitalter der Zeitalter. Das Wort Aion, Zeitalter oder Ewigkeit, bedeutet beides. Ist nicht so eindeutig. Aber wenn man Eindeutigkeit erreichen wollte, dann musste man sagen, in die Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, absolut ewig, ohne Ende. Das ist auch im Hebräischen genau gleich, da hat man auch das Wort Olam, das heißt Zeitalter oder Ewigkeit. Wenn man sagt El Olam, ist es klar, das ist der ewige Gott. Niemand käme da auf die Idee, Gott für ein Zeitalter. Aber wenn man ganz klar sein wollte, dann sagte man Le Olmei Olamim, in die Zeitalter der Zeitalter, absolut ewig. Also so geht Gottes Herrschaft in der neuen Schöpfung weiter auf ewig. Aber Psalm 72 fokussiert eben auf das tausendjährige Reich, wo der Herr Jesus herrschen wird, eben bis diese Schöpfung vorbei sein wird. Und damit sind dann Davids Gebete sind erfüllt. Das ist eigentlich für ihn im Blick auf diese Erde das Höchste, dass aus seiner Dynastie, aus seiner Nachkommenschaft schließlich ein Reich entstehen wird, das gehen wird bis ans Ende der Welt. Und darum sagt er, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Das ist wirklich, da sind alle meine Wünsche erfüllt. Aber es heißt nicht, jetzt nach Psalm 72 kommt kein Psalm mehr von David. Das war nicht der letzte in seinem Leben, sein letztes Gebet, sondern das ist eigentlich das, was sein Herz so ausfüllte und damit ist es erfüllt.
Ich denke, dass die Gebete Davids dann erfüllt sind, was wir in 2. Samuel lesen. 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 4.
Ja, dann schlagen wir das kurz auf. Ja, ganz am Schluss seines Lebens. Jawohl, das ist das tausendjährige Reich, ein Morgen ohne Wolken.
Wie groß war das salomonische Reich, was wir dann im tausendjährigen Reich wiederfinden, die Wiederherstellung?
Ja, das entspricht etwa diesen Ausmaßen eben von El Arish, das ist das Oadi El Arish, ganz in der Nähe, wo die Grenze zwischen Ägypten und Israel heute verläuft. Im Süden und im Norden ging das Reich von Salomo bis an den Euphrat hinauf. Also über Gebiete von Libanon, Syrien hinauf bis zum Euphrat. Und in diesen Dimensionen wird das Land Israel beschrieben am Anfang des tausendjährigen Reiches in Hesekiel 47. Kann man dort nachlesen. Aber das ist nur am Anfang des tausendjährigen Reiches. Es wird dann eben noch größer werden, denn Jesaja sagt, es wird sehr schnell die Zeit kommen, da wird man sagen, der Raum reicht nicht mehr aus. Und da wird sich eben erfüllen die Verheißung Gottes an Abraham in 1. Mose 15. Er sagt ihm, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat. Und der Strom Ägyptens, Nahar Mitzrayim, in 1. Mose 15, ist eben nicht das gleiche wie Nachal Mitzrayim. So wird in der Bibel das Wadi El Arish genannt, was ich ja vorhin erwähnt habe. Das ist Nachal Mitzrayim, der Bach Ägyptens, aber der Strom Ägyptens ist der Nil. Und so wird schließlich das Gebiet Israels vom Nil an über die ganze Sinai-Wüste bis zum Euphrat reichen. Und der ganze Sinai wird aufblühen. Denn das sagt ja auch Jesaja, dass die Wüste eben im tausendjährigen Reich aufblühen wird. Der ganze Sinai wird fruchtbar werden. Also das reicht das als Antwort?
Ja, ich habe eine weitere Frage. Der Jesus sagt ja, dass er am Ende dann, also ich denke nach dem tausendjährigen Friedensreich, dann schlussendlich alle Reiche dem Vater übergeben wird, wo Gott wieder alles in allem sein wird. Ich frage mich, was sind das für Reiche?
Also es wird nicht Reiche, sondern er wird ihm das Reich übergeben. Der Jesus wird als Mensch über die ganze Welt regieren. Und am Ende des tausendjährigen Reiches wird er diese ganze Herrschaft Gott übergeben. Und dann heißt es, wird auch der Tod endgültig besiegt werden. Und dann wird Gott alles in allem sein. Das heißt, Gott alles in allem heißt, dass es keinen Bereich mehr gibt in der Schöpfung, wo Gott keinen Platz hätte. Wo ein Widerstand gegen Gott ist. Das ist der Ausdruck. Gott alles in allem heißt, Gott erfüllt alles mit seiner Herrschaft und zwar so, dass nichts mehr dem Willen Gottes Widerstand leisten will. Und so wird die neue Schöpfung eben eine vollkommene Schöpfung sein, weil keine Spuren der Sünde mehr da sind. Keine Spuren von irgendwelchem Widerstand gegen Gottes Wille, Gottes Ratschluss.
Die Grundlage dazu ist Golgatha.
Ja, genau. So hat der Herr Jesus die Basis gelegt. Er ist eben gekommen, das erste Mal, und er kam als König, auch schon das erste Mal. Er hat in Matthäus 4, Vers 17, hat er so begonnen zu predigen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Das Königreich der Himmel steht hier für Gott. Die Rabbiner nannten oft Gott anstatt Yahweh, weil diesen Namen hat man aus Ehrfurcht nicht benutzt im normalen Leben, hat man gesagt Shamayim, Himmel. Also das Reich der Himmel, das ist das Reich Jahwes. Und der Jesus kommt und sagt, das Reich Jahwes ist nahe gekommen, weil er nun der Sohn Gottes da war. Der König. Der König war da. Aber in den weiteren Kapiteln macht Matthäus deutlich, dass sein Volk, die Masse seines Volkes, nicht bereit war, den König aufzunehmen. Er wurde verworfen. Und so wurde diese Königsherrschaft, nach Psalm 72, wurde nicht aufgehoben, aber aufgeschoben, auf eine spätere Zeit. Und darum gehört eben das Erste und das Zweite kommen so eng zusammen. Der König kam, aber er bot das Reich an, es wurde abgelehnt. Und so wurde dieses Reich aufgeschoben. Aber Psalm 72 beschreibt eben diesen selben König, der eben auch das erste Mal schon als König kam. Und wenn wir zum Beispiel lesen in Psalm 72, Vers 12, liest das jemand? Und dann machen wir Pause.
Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe sucht, den Elenden und dem, der keinen Helfer hat.
Jawohl. Der König war da. Er kam nach Jericho zum Beispiel, Lukas 19, und da schreit einer, Jesus! Sohn Davids, Ben David, erbarme dich meiner. Das war dieser blinde Bartimäus. Die Leute haben geschrien. Und da hat er noch mehr geschrien. Und der Herr Jesus kommt zu ihm, lässt ihn holen und öffnet ihm die Augen in Jericho. Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft. So konnten die Leute in der Bibel lesen, in der Synagoge, hören, das ist ja genau das, was geschehen ist. Und dann, und den Elenden, der keinen Helfer hat. An wen können wir da denken? Der Elend. Wie? Ja! Nicht Bethsaida, Bethesda. Bethesda. Hebräisch Bethesda. Johannes 5. Der Jesus kommt in diese 5 Säulenhallen und da ist ein, nicht ein Tetraplegiker, sondern ein. Es war ein Paraplegiker. Ein Tetraplegiker kann sich ja überhaupt nicht mehr bewegen, oder? Der ist ja bis da oben gelähmt. Aber dieser Mann sagt, er möchte zwar in den Teich Bethesda hineingehen, wenn ein Engel das Wasser bewegt, aber wenn ich komme, ist schon ein anderer. Ja, wenn ich komme. Also da hat er sich mit den Händen gezogen, war also gelähmt bis hierher. Ein Paraplegiker. Und er sagt, ich habe niemanden. Hat er niemanden. 38 Jahre, Paraplegiker, er hat niemanden. Und da lesen wir, und den Elenden, er wird retten, den Elenden, der keinen Helfer hat. Und sagt ihm, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Ja, machen wir nach der Pause, nach 20 Minuten Pause dann weiter.
Am Anfang der Stunde, man kann ja Matthäus 1, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 und folgende lesen, den Stammbaum von Josef, also
ja.
Den Mann von Maria. Und wo kann man dann nachlesen von der Maria?
In Lukas 3. Erklären wir das gerade nach der Pause.
Ja.
Beginnen wir damit. Ja, gut. Ja, gerade vor der Pause sind wir noch stehen geblieben bei der Frage zu dem Geschlechtsregister von Josef, Matthäus 1. Kann man die Frage nochmals wiederholen, bitte?
Wegen Maria wollte ich fragen. Also Josef war klar, Matthäus aus Maria.
Wo das Geschlechtsregister von Maria ist.
Ja.
Ja, das finden wir also in Lukas 3. Können wir kurz hier aufschlagen. Liest jemand Lukas 3, 23? Und so weiter, jawohl. Also, hier wird gesagt, man betrachtete ihn als einen Sohn Josefs, denn legal war ja Josef sein Vater, weil er Maria geheiratet hatte. Aber, dann der nächste Name, ein Sohn des Josef, dann wird gesagt, er war des Eli, des Mattat, des Levi und so weiter. Wer ist dieser Eli? Da könnte jemand sagen, ja, das ist der Vater von Josef. Ach wo? In Matthäus 1 sehen wir, wer eindeutig der Vater war von Josef. Weil, beachten wir, in Matthäus ist das Geschlechtsregister ein bisschen anders verfasst als in Lukas 3. Liest jemand mal Matthäus 1, Verse 1 bis 2.
Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seinen Brüdern.
Und so weiter. Also, das Geschlechtsregister beginnt bei Abraham, endet dann bei Josef und wir haben immer den Ausdruck Zeugen. Abraham zeugte Isaak. Also da geht ganz klar hervor, es geht hier um die biologische Abstammung. Das geht so weiter bis auf Vers 16. Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Also da wird ganz klar, Jakob ist der biologische Vater von Josef. Jetzt aber in Lukas 3 ist erstens mal das Geschlechtsregister umgekehrt. Es geht zeitlich immer weiter zurück bis auf David, bis auf Abraham und darüber hinaus bis auf Adam. Also das ist mal ein Unterschied in der Aufstellung. Aber in Lukas steht immer des. Es wird nicht das Wort Zeugen benutzt, ja? Und was noch auffällig ist, es heißt hier, Jesus war nun, er selbst, Jesus, begann etwa 30 Jahre alt zu werden und war, jetzt kommt ein Klammersatz, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi. Also das ist eigentlich ein Einschub. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und dann dieses Wort Sohn wird nachher nie mehr wieder benutzt. Das Sohn Josefs, das wird nur hier gesagt. Und nachher ist es immer mit des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi. Und noch ein Unterschied. Bei Sohn Josefs steht nicht ein Artikel vor dem Namen, also Sohn des Josef, sondern Sohn Josefs. Aber bei allen anderen Namen steht immer mit Artikel des Eli, des Mattat, des Levi. Und daraus folgt dieser Eli, das war der Vater von Maria. Er war also des Eli, des Mattat, und eben Klammer, wie man meinte, ein Sohn des Josef, war des Eli, des Mattat, über Maria. Und so geht das auf. Übrigens, diese Linie kreuzt sich, die gehen dann rauf bis zu David. Und da sieht man, eben bei David geht die Linie von Josef über Salomo und bei Maria geht es über Nathan, einen Bruder von Salomo. Ist es soweit klar?
Darf ich noch was fragen?
Ja, klar.
Die Juden sagen heute, ein Jude ist nur ein Jude, wenn er eine jüdische Mutter hat. Aber wenn man hier liest, da kommen ja hauptsächlich die Männer vor. Wie kommen die Juden darauf zu sagen?
Ja, das ist natürlich eine Sache, seit man die Geschlechtsregister nicht mehr hat. Nicht wahr? Bis ins Jahr 70 konnten praktisch alle Juden nachweisen, genau woher sie stammten. Mit den Geschlechtsregistern, die auch öffentlich zugänglich waren in einem Archiv in Jerusalem. Aber dieses Archiv wurde durch die Römer verbrannt im Jahr 70, als Jerusalem zerstört wurde. Und danach war das Problem, niemand konnte mehr wirklich beweisen, woher er war. Und daraus entstand dann auch eine Vermischung. Und so wurde das Problem eben sehr groß, wer ist wirklich Jude? Und daraus folgt, die Abstammung kann man leichter beweisen über die Mutter als über den Vater. Und genau, und so haben die Rabbiner eben beschlossen, der ist wirklich Jude, dessen Mutter eine Jüdin ist. Weil die kann sagen, ja, das war wirklich das Baby, das ich damals auf die Welt gebracht habe. Und darum hat das mehr Gewicht. Das ist aber eine rabbinische Urteilsfindung im Zusammenhang mit dem Problem der fehlenden Geschlechtsregister. Und was heute den Staat Israel anbetrifft, so hat man die Definition, wer ist Jude? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wer ist Jude? Die hat man so versucht zu definieren, eigentlich in Anlehnung an die Nazis. Die Nazis haben definiert, jemand ist Jude, wenn seine Eltern oder seine Großeltern Juden sind. Und das hat man übernommen, wer Jude ist in dem Sinn, dass seine Eltern, seine Großeltern Juden sind, der ist sofort willkommen, kriegt auch gleich den israelischen Pass. Warum? Das klingt ja komisch, oder? Man lehnt sich an die Definition der Nazis an. Aus dem Grund, weil der Staat Israel sollte Zuflucht geben denen, die von den Nazis verfolgt waren. Also darum hat man diese Definition, das sind genau die, die es besonders nötig haben. Und so hat man das in Anlehnung daran geurteilt. Aber zum Beispiel David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, hat gesagt, Jude ist, wer sich als Jude fühlt. Ja? Aber eigentlich die biblische Definition ist die, Jude ist, wer von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Und natürlich gibt es dann, je nachdem, durch Vermischung, dass jemand natürlich nur noch sehr, sehr spärlich jüdisches Blut hat. Aber im Prinzip, das ist die Entscheidung, Abraham, Isaak und Jakob von ihm abstammen. Ja? Ja, das sind eben zwei Dinge. Einerseits ist es eben ein Volk, und zwar ein Volk, das von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Aber es ist tatsächlich so, man konnte auch Jude werden. Und so ist es geschehen zum Beispiel bei der Hure Rahab. Das war eine Kanaaniterin. Aber die hat sich bekehrt und ist dann im Volk Israel aufgenommen worden. Sie hat einen Juden aus dem Stamm Juda geheiratet. Und darum kommt sie in Matthäus 1 in den Geschlechtsregister vor. Und in der Königslinie. Ruth genauso war eine Moabiterin, also eine heutige Jordanierin. Und wurde Großmutter von David. Oh, ist David kein richtiger Jude? Seine Großmutter ist eine Moabitin. Natürlich müsste man sagen, ja, aber diese Ruth ist nicht Moabiterin geblieben. Sie ist eben Jüdin geworden. Sie hat den Glauben an den einen wahren Gott der Bibel angenommen und ließ sich in das Volk eben aufnehmen. Und das hat es natürlich zu allen Zeiten immer wieder gegeben, dass Menschen eben durch Glaubensübertritt ins Judentum hineingekommen sind. Aber dann haben sie sich auch verheiratet. Und so sind die Kinder dann wieder, auch durch die Vermischung, immer noch Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Ja, also in dem Sinne ist es eine Mischung von einem biologischen Volk und einem Glauben. Also dem Glauben der Bibel, des Alten Testaments. Ja, es ist natürlich, das Ganze ist natürlich eben sehr komplex, weil in früheren Jahrhunderten war es üblich, dass eigentlich alle Juden glaubten, was im Alten Testament stand. Das war völlig normal. Und erst mit dem Aufkommen der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert wurde das zerstört. Und so gab es immer mehr freidenkerische Juden. Und dann bis hin zu Atheismus und Sozialismus und Agnostizismus, man kann gar nicht wissen, was wahr ist. Und dadurch hat sich etwas gebildet, was man früher nicht kannte, nämlich dass Juden plötzlich begonnen haben, sich mit anderen durch Heirat zu mischen. Das war früher absolut kaum denkbar. Die haben wirklich über Generationen hinweg untereinander geheiratet, aber durch die Aufklärung ist für viele Juden der Glaube an die Bibel zerstört worden und damit wurde auch die Identität eben aufgeweicht und so sehen heute viele Rabbiner, eine der größten Gefahren für das Judentum ist die Mischehe. Dass also immer mehr, gerade in Amerika, wo es ja Millionen von Juden gibt, immer mehr vermischen sich und verlieren dadurch die jüdische Identität. Aber das ist eben ein modernes Phänomen, das eben, aber auch mit dem offenen Abfall von dem Gott der Väter zusammenhängt. Ja?
Aber in Israel ist es ja so, also ich denke, dass es heute auch noch so ist, dass die Kinder in Israel lernen, die jüdische Geschichte als Geschichte, das Ganze, also vielleicht nicht das Ganze, aber im Teil des Alten Testamentes, sie wissen, wer Abraham, Isaac und Jakob Mose war, das ist für sie Geschichte.
Ja.
Also man kann nicht sagen, sie wissen nichts, nicht wie bei uns, oft wissen die Kinder ja gar nichts, aber in Israel ist es doch ein bisschen anders.
Also jetzt eben im Ausland?
Nicht mit dem Glauben, in Israel,
ja.
In Israel.
Als eben bei den Juden in Amerika, natürlich. Ja, das ist schon ein Unterschied, aber das Liberale, das spielt eben auch in der israelischen Gesellschaft eine sehr große Rolle und das ist eigentlich identitätszerstörend. Ja, gut. Ja, klar, und der Jesus wird ja wiederkommen und wird das alles ans Licht bringen. Und darum wird dann im dritten Tempel werden ja nur solche, die von Zadok, dem hohen Priester, zur Zeit von David und Salomo abstammen, werden dann Priester sein im Tempel. Und das wird der Herr Jesus alles ans Licht bringen. Da brauchst du nicht mal die Genforschung dazu. Das wird der Herr schon offenbar machen. Gut, aber jetzt sollten wir mit Psalm 72 noch zum Ende kommen. Und zwar ist auch wichtig, die Wörter Friede, wo die vorkommen im Text. Ich war das Ganze ist ja gewidmet dem Friedemann, Lishlomo. Und dann haben wir den Ausdruck Frieden zum ersten Mal wo? Also, welcher Vers?
Gleich, ja.
Genau, das ist, es werden dem Volke Frieden tragen, die Berge. Das ist das Wort Shalom. Wie können Berge Frieden tragen? Shalom hat eine sehr breite Bedeutung. Es bedeutet nicht nur Friede, sondern auch Wohlfahrt, Wohlergehen und so weiter. Gesundheit sogar. Also die Berge werden Wohlstand und eben Wohlfahrt bringen, dadurch, dass sie Frucht tragen. Und wo kommt das Wort Shalom weiter vor? Vers 7. Nämlich?
Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist.
Jawohl. Also Fülle von Frieden, wieder Shalom. Fülle von Shalom wird sein. Da ist es nun ganz allgemein überhaupt eben der Friede unter den Völkern. Das, was die UNO nicht hinkriegt, die wurde ja gegründet, um zu verhindern, dass eben der Mensch mit den Kriegen, wie in den zwei Weltkriegen geschehen, so weiterfahren würde. Und zwar hat die UNO welchen Verein abgelöst?
Den Völkerbund.
Und der wurde ja gegründet, wann? Gerade nach dem Ersten Weltkrieg. Und zwar mit dem Anliegen, der Völkerbund sollte verhindern, dass eine solche Katastrophe wie der Erste Weltkrieg, das gab es ja nie zuvor, darum war es der Erste, das soll nie mehr geschehen. Und ein paar Jahre später kam der Zweite Weltkrieg. Und dann haben wir gesagt, der Völkerbund bringt es absolut nicht. Dann haben wir die UNO gegründet. Und in Dutzenden von Kriegen bis heute sind genauso viele Menschen wieder umgebracht worden wie im Zweiten Weltkrieg. Also der Mensch kann es nicht schaffen, nur der Herr Jesus wird das ermöglichen. Und darum steht hier in Vers 7, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und dann Vers 8 macht klar, er wird eben über die ganze Welt regieren. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom, das ist der Euphrat, bis an die Enden der Erde. Wo sind die Enden der Erde? So eine gute Frage, oder? Ja, aber wenn man am Horizont ist, dann sieht man, der Horizont ist wieder weiter. Wo sind die Enden der Erde? Ja. Gut, auf den Polen, da wohnt ziemlich niemand, aber es ist viel einfacher. Man nimmt eine Weltkarte und dann sind die Enden der Erde, die sind da in den vier Ecken. Ja? Da oben, eine Ecke, ist Nordamerika, USA, Kanada, Alaska und da unten ist Südamerika, auf dieser Seite ist Australien. Und da oben ist China, Russland, Japan. Das sind die Enden der Erde. Gut, dann sagt man, ja, das ist einfach nach Europa ausgerichtet. Europa sieht sich so als Zentrum der Welt. Aber das ist nur ein bisschen daneben, weil die Bibel sagt in Hesekiel 38, dass das Land Israel ist der Nabel der Erde. Für Gott ist das Zentrum, das geografische Zentrum der Heilsgeschichte. Dort wurde der Sohn Gottes geboren und dieser Ort ist auch speziell. Absolut speziell, denn er befindet sich genau am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Das ist wirklich eine einzigartige Situation geografisch. Und wenn das also der Mittelpunkt ist, dann sind die Landgebiete von dort aus die entferntesten, das sind die Enden der Erde. Aber das ist genauso, wie die Weltkarte ausschaut. Ja? Ja, klar. Genau, so wird das quasi in die Mitte gerückt. Aber eben in Gottes Augen ist nicht nur Europa das Zentrum, sondern das Land Israel, das Gott nennt mein Land. Oder einmal in Sacharja 2 das heilige Land, das für Gott ausgesonderte Land. Nun, in 5. Mose 28, Vers 64 sagt Gott, dass er das Volk Israel wegen seiner Sünde zerstreuen wird von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und das ist auch so geschehen. Juden sind bis nach Nordamerika zerstreut worden, bis nach Südamerika, Argentinien, Brasilien, und sie sind zerstreut worden bis nach Australien und bis in den Fernen Osten von China. Ja, die chinesischen Juden. Und die sind übrigens zu Zehntausenden in unserer Zeit wieder ausgewandert. Und Tausende sind nach Israel gekommen und eben auch aus Russland, aus Birobidschan, ja, zwischen Russland und China. Bis dahin sind sie zerstreut worden. Also es hat sich wirklich so erfüllt, dieses Wort von Mose, und darum ist klar, was es heißt, die Enden der Erde. Und wenn nun hier steht, der Herr Jesus wird herrschen bis an die Enden der Erde, das heißt, er wird herrschen bis nach Australien, bis nach Südamerika, bis nach Nordamerika, bis nach Russland, China, Japan. Ja, genau. Gut, das ist im Blick auf die vier Himmelsrichtungen, ja, die wir da auf der Weltkarte auch haben, oben, unten, rechts, links. Ja, also der Ausdruck ist klar, der Herr Jesus wird wirklich über die ganze Welt regieren und Frieden bringen für die ganze Welt. Und er wird auch alle Probleme der sozialen Ungerechtigkeit wird er lösen. Wer liest Vers 4? Ja, bei ihnen ist jetzt das als Wunsch übersetzt. Man kann es einfach als Zukunftsform übersetzen. Er wird Recht schaffen den Elenden des Volkes. Er wird retten die Kinder des Armen. Und den Bedrücker wird er zertreten. Wir haben ja gesehen, im letzten Vers wird gesagt, es sind zu Ende Gebete Davids. Es ist ja ein Gebet, der ganze Psalm. Und gleichzeitig merken wir, es ist eine Prophetie über das kommende Friedensreich. Ja, was tut hier David? Warum bittet er? Nun, Vers 1 ist ganz klar ein Gebet. O Gott, gib dem König deine Gerichte. Oder deine Rechte, deine Urteile. Und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Der Ben David ist der Messias. So haben wir in Matthäus 1,1 den Herrn Jesus gefunden. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Der Sohn des Königs. Also er bittet darum, dass Gott dem Herrn Jesus, dem Messias, dem Sohn Davids, die Herrschaft übergibt. Und das entspricht eigentlich dem Gebet im Unser Vater, dein Reich komme. Ja? Darum bittet David, dein Reich komme. O Gott, gib dem König deine Gerichte und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Es gibt ja Christen, die sagen, es gibt kein tausendjähriges Reich in der Zukunft. Wie können die dann beten, dein Reich komme? Das ist ja ganz klar, ein zukünftiges Königreich. Und auch da Reich ist Basileia, dein Königreich komme. Das ist der Sinn. Ja, und so wird der Herr Jesus also alle sozialen Probleme wird er lösen. Vers 4, er wird Recht schaffen den Elenden des Volkes, er wird retten die Kinder der Armen. Die UNO sieht sich ja auch als Anwältin all der Unterdrückten und der, die keine Rechte haben. Darum haben wir auch den Katalog der Menschenrechte aufgebaut, nicht wahr? Und wir sehen, die UNO kann die Probleme doch nicht lösen. Und auch das Problem des Hungers sollte die UNO, und sie hat sich dem verschrieben, lösen. Man hat ja vor wenigen Jahren diese Projekte gehabt. In nächster Zeit wollen wir das Hungerproblem halbieren. Das ist ein klares Ziel. Also anstatt 800 Millionen chronisch Hungernde, nur noch, da stockt einem gerade der Atem, nur noch 400 Millionen chronisch Hungernde. Also chronisch heißt Menschen, die immer zu wenig zu essen haben. Das ist nicht das Gleiche wie akute Hungersnot. Das ist, wenn man plötzlich zu wenig zu essen hat und in der nächsten Zukunft dann sterben muss. Aber chronisch Hungernde sind über längere Zeit, und natürlich für Millionen bedeutet das den Tod. Jährlich sterben Millionen an diesem chronischen Hunger. Und jetzt kommt diese ganze Finanzkrise, Ölpreise rauf, und das bringt die ganze Wirtschaft durcheinander, die Reispreise hinauf, und wir sehen, es kommt eine unglaubliche Hungersnot wieder für die ärmeren Länder. Und da werden noch mehr Menschen als diese Millionen, die sowieso sterben, werden sterben wegen dieser ganzen Finanzkrise. Wir leben gleich weiter wie vorher, oder? Und viele sagen, ja, alle meine Aktien, Hälfte meiner Aktien habe ich verloren, Wert. Die haben immer noch genug, oder? Aber das sind die, die dann wirklich nichts mehr haben. Und die UNO sollte helfen, und sie kann nicht helfen. Warum? Gott möchte damit zeigen, ohne den Friedenfürsten geht nichts. Und solange er draußen ist, nicht akzeptiert wird, geht nichts. Die UNO lässt einen Erzterroristen wie Yasser Arafat auftreten und sprechen. Aber wer der Jesus heute erwünscht, wenn er sprechen würde? Und das ist das Problem. Darum lässt Gott das zu. Aber wenn der Jesus einmal kommt, er wird alle diese Probleme lösen. Das Problem des Hungers, das Problem der sozialen Ungerechtigkeit. Und dann sehen wir auch, es wird einen Überfluss geben an Wohlstand, Vers 16. Wer liest?
Es wird Überfluss an Getreide sein im Lande, auf dem Gipfel der Berge. Gleich dem Libanon wird Rauschen seine Frucht, und Menschen werden hervorblühen aus den Städten der Welt der Erde.
Jawohl. Also, es wird Überfluss an Getreide geben. Alle werden genug zu essen haben, weltweit. Und alle Gewalttat wird aufhören, Vers 14. Wer liest das?
Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen.
Jawohl. Also alle Unterdrückung der Menschen wird aufhören, weil der Herr Jesus durch seine Herrschaft das verhindern wird. Und hier wird klar, der einzelne Mensch und das Leben jedes einzelnen Menschen wird eben wertvoll sein, weil es wertvoll ist in den Augen Gottes. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, wie man überhaupt den Wert des Menschen begründen kann. Die Menschenrechte, die sind eigentlich ein künstliches Konstrukt. Und wenn man nicht wirklich sieht, dass Gott der Schöpfer des Menschen ist und der Mensch im Bild Gottes erschaffen ist, kann man gar nicht wirklich vernünftig begründen, warum der Mensch wertvoll ist. Und damit auch eben von anderem Wert ist als, sagen wir, eine Kuh. Die Kühe werden tagtäglich, in Europa zu Abertausenden abgeschlachtet, oder? Und die meisten Europäer denken, das ist recht, denn ich möchte ein Steak. Aber, oder was auch immer, Braten. Aber Menschen nicht, aber es ist ja völlig unlogisch. Menschen darf man nicht abschlachten, weil, wenn die Evolutionslehre sagt, ja, der Mensch ist einfach im Prinzip auch ein Tier, er ist genau auch durch Zufall aus einer Einzelle entstanden, so wie später die Säugetiere und die Kühe und später der Mensch. Aber warum soll dann der Mensch wirklich grundsätzlich von anderem Wert sein als eine Kuh? Das kann man nicht begründen damit. Das kann man nur begründen, eben, wenn man sieht, der Mensch ist in Gottes Bild geschaffen worden und er ist auch in seiner Existenz für die Ewigkeit bestimmt. Die Tiere nicht. Psalm 46 spricht über die Tiere, die vertilgt werden. Das Vieh, das vertilgt wird. Aber der Mensch darüber hinaus. Und so kann man den Wert des Menschen nur von der Bibel her begründen, erschaffen im Bild Gottes. Und das wird dann im tausendjährigen Reich gelten. Eben das Blut und die Seelen, nein, Vers 14, und ihr Blut wird teuer sein in seinen Augen. Ja.
Wann wird der Säugling mit der Viper spielen und wann weidet Löwe und Kuh nebeneinander in welchem Reich?
Das ist das tausendjährige Reich. Das ist das tausendjährige Reich, jawohl. Und da wird also weitgehend wird die Erde wiederhergestellt, so wie sie war vor dem Sündenfall. Also die Tiere werden sich gegenseitig nicht mehr fressen, der Löwe wird Stroh fressen. Das heißt also, da wird auch biologisch einiges verändert werden, wieder zurückverändert werden. Denn durch den Sündenfall sind die Tiere verändert worden. Durch diesen Fluch, Gott hat der Schlange gesagt, du bist mehr verflucht als alle anderen Tiere. Und das hat den ganzen biologischen Aufbau der Schlange verändert. Die hatte früher Beine. Von da an musste sie kriechen. Und die anderen Tiere sind aber auch verändert worden. Und so sind die Fleischfresser, sind durch diesen Fluch, aber es ist ein schöpferischer Fluch gewesen, sind die verändert worden, auch was ihr Gewiss anbetrifft, auch was die Darmlänge anbetrifft. Ja, ein Löwe, der Stroh frisst, der braucht einen anderen Darm als einer, der Fleisch frisst. Das wird geschehen und darum nennt Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 20, diese Zeit, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Aber Jesaja 11, du sprichst von dieser Stelle, eben wo das Kind an dem Loch der Natter spielen wird, der Löwe wird weiden neben dem Rind, dort wird gesagt, aber die Schlange wird weiterhin kriechen auf ihrem Bauch. Also es ist eine weitgehende Wiederherstellung, noch nicht alles. Und darum wird es auch im tausendjährigen Reich so sein, nach Jesaja 65, die Menschen werden alt werden wie die Bäume. Sie werden nicht mehr sterben. Und dann werden Menschen wirklich bis 1000 Jahre werden. Und trotzdem heißt es dort, aber der Sünder wird als 100-Jähriger verflucht werden. Das heißt, wenn jemand dann mit 100 plötzlich doch sich auflehnt gegen die Herrschaft des Herrn Jesus, dann wird er eben gerichtet werden. Und so steht in Psalm 101 am Schluss, jeden Morgen wird der Gesetzlose hinweggerafft werden. So wird also Gott sofort, wird der Herr Jesus sofort Gericht üben im tausendjährigen Reich. Der Tod ist nicht mehr normal, aber er kommt trotzdem noch vor. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es heißt vom toten Meer in Hesekiel 47. Das wird ja durch den Fluss aus dem Tempelberg wieder gesund werden, sodass sogar Fische darin schwimmen. Aber es heißt, die Lachen rundherum um das tote Meer, die werden salzig bleiben. Ja? Und so ist das tausendjährige Reich, genau auch diese Zeit, der Tod ist normalerweise nicht mehr da, aber wenn sich jemand auflehnt, wird er trotzdem noch sterben. Und ganz am Schluss des Reiches kommt es ja noch zu diesem Aufstand, von dem wir gelesen haben in Offenbarung 20, Gog und Magog. Auch da wird Gott wieder mit dem Tod bestrafen. Und so sehen wir, das tausendjährige Reich ist weitgehend eine Wiederherstellung des ursprünglichen idealen Zustandes vom Paradies, aber nicht vollständig. Es gibt immer noch den Widerstand, das Böse. Der Satan selber ist zwar gebunden, aber die sündige Natur ist immer noch in den Menschen, von den Menschen, die eben durch die Drangsal gehen, sich bekehren in dieser Zeit, weil sie das Evangelium früher noch nicht gehört hatten. Und dann kommen die ins tausendjährige Reich und die haben Kinder und diese Kinder, die sind nicht bekehrt. Spurgeon hat gesagt, die Gnade fließt nicht im Blut. Die müssen sich auch wieder bekehren, jede Generation, das werden auch nicht alle sich bekehren. Also das Böse im Menschen ist immer noch da, aber das tausendjährige Reich wird beweisen, der Mensch ist böse, auch wenn Satan gebunden ist. Er kann nie sagen, das ist alles, weil der Satan uns verführt hat. Nein, der Mensch sündigt auch, wenn Satan nicht da ist. Und so ist diese Zeit eben auch eine wichtige Zeit, um dies ans Licht zu bringen. Und dann eben mit dem neuen Himmel und der neuen Erde, dann kommt der vollkommene Zustand. Man kann also sagen, im tausendjährigen Reich, da wird die Gerechtigkeit herrschen. Wir haben hier gelesen, der Psalm 72, der Gerechte wird in dieser Zeit blühen. Aber auf der neuen Erde, da wird die Gerechtigkeit wohnen. Ja.
Die ganze Kreatur sehnt sich ja nach der Erlösung der Menschen, damit sie eben nicht mehr darunter leiden müssen unter der Sünde der Menschen.
Genau. Und das sagt ja Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt heute und wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist dann, wenn der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen. Und dann wird eben dieser Fluch weitgehend von der Schöpfung weggenommen werden. Aber nicht ganz vollständig. Und dann mit dem neuen Himmel und neuen Erde, da kommt es vollständig. Und darum haben wir von Reinhold gehört, dann wird Gott alles in allem sein. 1. Korinther 15. Und dann stellt sich aber die Frage, ja, wenn da doch noch eine ewige Herrschaft sein wird, über wen wird da geherrscht werden? Oder wir haben noch Offenbarung 22, Vers 5 gehabt. Sie werden regieren, herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, die Antwort ist die Gemeinde wird ja mit Christus zusammen regieren. Und wer wird denn da auf der Erde wohnen? Ja, zum Beispiel die alttestamentlich Gläubigen. Die werden auf der Erde wohnen und die Gemeinde wird regieren zusammen mit Christus. Wir denken, regieren, das erfordert, dass irgendwie das Böse da ist, der Widerstand. Nein. Regieren ist ja einfach leiten, führen. Aber das setzt nicht voraus zwingend, dass der Widerstand gegen die Führung da ist. Und so hat Gott eben ein ewiges Reich geplant. Und das tausendjährige Reich, das eben so schön im Psalm 72 beschrieben wird, das ist ein Vorgeschmack von der Ewigkeit mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ja, bitte. Also, du meinst jetzt wegen Gog und Magog, weil es diesen Aufstand gibt am Schluss des tausendjährigen Reiches? Ja, nein, das ist so. Diejenigen, die Menschen, die eben geboren werden im tausendjährigen Reich, die sind ja nicht automatisch bekehrt. Die müssen sich auch bekehren. Die werden sich nicht mehr auflehnen. Nein, die Christen, die haben auch die sündige Natur nicht mehr. Die sündige Natur haben wir in uns bis zum Tod. Oder? Oder bis zur Entrückung. Wenn der Herr Jesus kommt und unseren Körper umwandeln wird, dann haben wir die Sünde, das Böse in uns nicht mehr. Und darum wird es auch nicht mehr möglich sein, danach zu sündigen. Und es ist natürlich auch so, es gibt ja Leute, die sagen, der Mensch kann das Heil wieder verlieren. Und die sagen, die begründen es aber nicht mit dem Bösen im Menschen, sondern die begründen das mit dem Willen. Und sagen, ja, wenn du willst, kannst du da wieder abfallen. Ja gut, aber dann müsste man für alle Ewigkeit Angst haben, dass man wieder abfällt. Vielleicht nach 2 Millionen Jahren. Oder nach 2,5. Oder nach 3 Milliarden Jahren. Ja, die Ewigkeit hört ja nicht mehr auf, oder? Und Zeit ist ja immer noch da, denn die Zeit ist ja verbunden mit Raum. Und Gott schafft ja einen neuen Raum, einen neuen Himmel und neue Erde. Nein, da müsste man ständig Angst haben. Aber Gott beschreibt eben die Ewigkeit als etwas Vollkommenes, wo Gott alles in allem sein wird und es wird nicht einen neuen Abfall geben. Ja, aber dann müsste man sagen, ja, aber dann hört unser Wille auf. Nein. Aber es ist eben so, dass Gott die Erretteten, denen gibt er eben die Kraft, dass sie eben am Guten bleiben in alle Ewigkeit. Dass sie nicht wieder verloren gehen. Und das wird in der Bibel nicht gesagt, das fängt erst an, wenn wir gestorben sind. Sondern das gibt Gott bei der Wiedergeburt. Das ist der Punkt. Ja, aber wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Wir wollen noch zusammen beten. Und dann wird Peter noch kurz erklären, wegen der nächsten Bibelklasse und dem Thema.